SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Hallo zusammen. Heute in, sagen wir, einem Jahr oder in zwei, in fünf, in zehn, egal, gibt's irgendjemand, der mit Sicherheit sagen kann, wie in ein paar Jahren sein Job aussieht? Genau, das ist aktuell nämlich ziemlich schwierig und zwar nahezu in allen Branchen. Digitalisierung, Klimawandel, demografischer Wandel, Arbeitskräftemangel, wirtschaftlicher Abschwung und welche gesellschaftliche Veränderung hier sonst noch fehlt, sie alle verändern unsere Arbeitswelt derzeit radikal. Um mit diesen Herausforderungen umzugehen, gibt es in Rheinland-Pfalz seit einem Jahr die sogenannte Transformationsagentur, die Unternehmen, Einzelpersonen und ihre Jobs fit für den Arbeitsmarkt der Zukunft machen soll. Wie das passiert, das hören wir gleich und wir klären auch, ob das Konzept für andere Bundesländer Vorbild sein könnte. Außerdem haben wir ein Startup besucht, das das Laden von E-Autos einfacher machen möchte. Und zwar indem zum Beispiel wer privat eine sogenannte Wallbox besitzt, diese mit den Nachbarn oder auch komplett öffentlich teilen könnte und gleichzeitig sichergestellt ist, dass der Strom abgerechnet und bezahlt wird. Das und mehr in den nächsten gut 20 Minuten hier in SWR 1 Arbeitsplatz. Schön, dass ihr zuhört. Ja, das sind echt eine Menge Herausforderungen für Beschäftigte und Unternehmen. Digitalisierung und künstliche Intelligenz, eine alternde Gesellschaft oder auch sowas wie eben der Klimawandel. Das alles hat Einfluss darauf, wie wir arbeiten. Das Bundesland Rheinland-Pfalz hat seit einem Jahr eine Transformationsagentur, die die Veränderungsprozesse mitgestalten und Beschäftigte und Unternehmen begleiten soll. Sie ist genauso Anlaufstelle für Privatpersonen wie auch für Firmen, die zum Beispiel passgenaue Fortbildungen suchen. Und genau so ein Beispiel für die Arbeit der Transformationsagentur hat sich Jutta Kaiser angeschaut.
Die Firma Bomag in Boppard im Mittelrheintal stellt Maschinen her, die zum Beispiel im Straßenbau verwendet werden. Die Geschäfte laufen gut, aber das Unternehmen steht auch vor Herausforderungen, sagt Personalreferentin Vanessa Hebel.
Zum einen ist der Fachkräftemangel für uns ganz deutlich schon spürbar und zum anderen verändern sich unsere Arbeitsplätze durch die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung. Insgesamt führt beides dazu, dass wir unsere Arbeitsplätze nur noch schwieriger besetzen können.
Und das sogar in Berufen, wo Bomag es nicht erwartet hatte, bei den Fachlageristen. Das Unternehmen meldete sich bei der Transformationsagentur Rheinland-Pfalz. Gemeinsam entstand die Idee, selbst Menschen zu qualifizieren, und zwar nicht nur junge Leute, die gerade mit der Schule fertig sind.
Wir haben also auch Personen angesprochen, die bisher arbeitssuchend waren oder in Hilfstätigkeiten gearbeitet haben. Das ist jetzt auch eine Entwicklung, für die wir uns jetzt auch aufgeschlossen zeigen mussten, aktiv werden mussten und neue Wege entwickeln mussten.
13 Menschen hat Bomag gefunden, die eine vollwertige Ausbildung nachholen wollen. Sie lernen im Wechsel vor Ort im Betrieb und haben dann mehrere Wochen am Stück Theorieunterricht bei der Transformationsagentur. Sie hat die Fortbildungsmaßnahmen organisiert, weil sie Experten dafür an der Hand hatte. Für solche Fälle gibt es die sogenannten Transformationsbegleiter, erklärt Alice Greschko von der Agentur.
Wir gucken, was auf individueller Ebene gegebenenfalls gemacht werden kann. Da schauen wir durch unsere Förderdatenbank, suchen gute Angebote aus, die beispielsweise Weiterbildung bezuschussen. Die Transformationsbegleiterinnen und Begleiter gehen aber auch in die Betriebe und gestalten mit Betrieben gemeinsam Programme, um Belegschaften mit auf den Weg der Transformation zu nehmen.
Zielgruppe sind aber nicht nur Firmen, sondern auch Einzelpersonen und Bürger, die sich Zukunftsfragen stellen.
Menschen, die gerade an dem Punkt der beruflichen Neuorientierung stehen, melden sich genauso bei uns wie Leute, die in Betrieben sitzen und schon einen festen Fahrplan haben und jetzt Unterstützung für die Umsetzung benötigen. Also das ist immer ganz spannend, wie auch der Durst dafür da ist.
Das kann auch Vanessa Hebel von Bomag bestätigen, auch wenn es Vertrauen und Mut auf beiden Seiten braucht.
Mut durch unsere Führungskräfte und Kollegen, denen dieses Konzept auch neu war und bei dem auch nicht sicher war, ob das letztlich Erfolge zeigen würde. Mut aber vor allen Dingen für unsere Teilnehmer, die bisher Rückschläge in ihrer Bildungshistorie erfahren haben, die teilweise auch in einem höheren Alter sind und die zum anderen auch das Vertrauen dahingehend brauchen, dass sie ein Unternehmen an ihrer Seite haben, das die durch diese Höhen und Tiefen begleitet.
Ein individuelles Ausbildungskonzept, in dem Fall für ein Unternehmen, das hat die Transformationsagentur Rheinland-Pfalz miterarbeitet. Sie ist aber auch Anlaufstelle für Privatpersonen. Und genau dieses Konzept hat selbst Bundesarbeitsminister Hubertus Heil überzeugt. Er ist der Meinung, so eine Transformationsagentur müsste eigentlich jedes Bundesland haben. Anne Otto forscht am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Frau Otto, teilen Sie diese Meinung? Ist so eine Transformationsagentur ein Vorbild für andere Bundesländer?
Ja, also ich bin der Meinung, dass eine solche Agentur sehr gut Modellpatin sein kann für andere Bundesländer oder auch für die Bundesebene hier in Deutschland, weil die Transformationsagentur von ihrem Ansatz auch sehr unserem wissenschaftlichen Ansatz entspricht. Wir haben sowohl zu einzelnen Prozessen der Transformation, zum Beispiel zur ökologischen oder zur digitalen Transformation, vertiefende Forschungsprojekte. Aber wir befassen uns auch damit, was die Transformationsagentur will, nämlich Transformation als übergreifenden Prozess zu begreifen. Und so haben wir zum Beispiel ein Projekt, in dem es um die Wechselwirkung von der ökologischen und der digitalen Transformation für die Berufswelt geht.
Was wären denn so Learnings oder Dinge, die in Rheinland-Pfalz besonders gut laufen, wo Sie sagen, das müssten andere Bundesländer im Idealfall genauso oder noch besser machen?
Da kann ich tatsächlich persönlich davon berichten. Ich habe an einem Webinar, das zum Thema Green Skills angeboten wurde, letztes Jahr selber teilgenommen. Und was ich sehr gelungen fand bei der Agentur war, dass einmal die verschiedenen Seiten zusammengebracht wurden, also sowohl die Wissenschaftsseite, es wurde eine Studie zum Thema Green Skills vorgestellt, aber auch die verschiedenen Seiten am Arbeitsmarkt, die wichtig sind, das heißt Unternehmen, Beschäftigte, Gewerkschaften. Und das ist dieser übergreifende Ansatz, den ich bei dieser Agentur sehr vorteilhaft finde.
Für den Bund, im Gegensatz zu den Bundesländern, sieht Arbeitsminister Heil keinen Bedarf für eine Transformationsagentur. Stattdessen sollten da die Arbeitsagenturen um Aufgaben zur Qualifizierung weiterentwickelt werden. Die sind ja aber genauso vor Ort. Besteht hier nicht die Gefahr, dass da Doppelstrukturen geschaffen werden?
Ich denke, dass da ein wichtiger Punkt ist, dass man miteinander vor Ort, aber auch auf übergeordneter Ebene gut zusammenarbeitet, um Synergien zu schaffen. Wo liegen die Stärken des einen? Wo sind die Lücken beim anderen? Ein Beispiel jetzt hier für Rheinland-Pfalz konkret war zum Beispiel, dass eine Transformationsbegleitung auf entsprechende Beratung für spezifische Förderung dann an die Bundesagentur für Arbeit verweisen kann, dass aber zum Beispiel eine Transformationsbegleitung in der Beratung von einer Person umfassender agieren kann, weil man zum Beispiel auf die Rahmenbedingungen im Unternehmen selbst vor Ort eingehen kann oder weil man auch das Ganze als Coaching sieht, das heißt als einen umfassenderen Beratungsprozess, um auch Änderungen bei der Person, die entsprechend dann um Rat dort bittet, begleiten zu können.
Das heißt mal ganz praktisch, angenommen ein Beschäftigter oder eine Beschäftigte will sich aus einem Eigenantrieb heraus umorientieren. Wohin sollte der oder die dann am besten gehen? Zur Arbeitsagentur oder zur Transformationsagentur?
Ich denke, sie kann sich an beide Stellen wenden. Es kommt darauf an, welchen Blickpunkt die Person mitbringt. Sucht sie speziell schon nach einer spezifischen Berufsberatung? Da bietet zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit auch Online-Tools an, die man selber durchführen kann oder auch Informationen, die man im Selbststudium sich aneignen kann oder auch spezifische Beratung. Währenddem sucht sie eher vielleicht einen breiteren Ansatz. Dann ist es wahrscheinlich eher die Transformationsbegleitung.
In Niedersachsen gibt es auch eine Transformationsagentur, die wird dort aber unter anderem von der IG Metall und von den Metallarbeitgebern getragen. Ist so eine Initiative auch für andere Bundesländer denkbar oder halten Sie den Fokus für so einen einzelnen Industriezweig zu eng?
Ich denke, für einen einzelnen Industriezweig ist der Fokus dann spezifischer. Das ist sicherlich auch sinnvoll, aber was ich gerade beim Thema Transformation wichtig finde, dass man Synergien zwischen Branchen zum Beispiel schafft und damit einen breiteren Bereich des Arbeitsmarktes in den Fokus nimmt. Denn wir hatten gerade über die individuelle Betreuung besprochen. Hier geht es ja auch darum, dass Beschäftigten oder auch Arbeitssuchenden oder Arbeitslosen die Möglichkeit gegeben werden kann, zwischen Branchen zu wechseln und auch in ein anderes Berufsfeld dann vielleicht zu gehen. Und dann ist so ein breiterer, umfassender Ansatz im Grunde genommen, finde ich, weiterführender.
Nochmal ein bisschen enger. Diese Woche hat Mercedes-Benz angekündigt, alleine dieses Jahr mehr als 600 Beschäftigte, unter anderem aus der Produktion, zu KI- und Datenfachkräften weiterzubilden. Also auch die Unternehmen selbst qualifizieren ihre Leute aus einer eigenen Motivation heraus weiter. Inwiefern muss das Angebot von der Transformationsagentur über solche Einzelinitiativen hinausgehen?
den Mehrwert, den so eine Transformationsagentur beisteuern kann zu solchen Umstrukturierungsprozessen, ist es einmal die Wissenschaft mit zu motivieren, hier beizusteuern, was sind Erkenntnisse, die für so eine Umstrukturierung in einer Branche wichtig sind. Also was sind zum Beispiel Kompetenzen bei verschiedenen Berufen, die obsolet werden könnten? Was sind neue Kompetenzen, die man braucht? Diese Erkenntnisse kann man dann über so eine Agentur in die Praxis transferieren, kann dann direkt in den Austausch gehen mit den Unternehmen, mit den Beschäftigten, mit den verschiedenen Kammern und Behörden, die damit involviert sind. Und das wäre der Vorteil, dass man hier diese Breitenwirkung hat und über so ein Projekt in einem Unternehmen, in einer Branche hinaus einfach eine größere Resonanz auch schaffen kann.
Die Wirtschaft in Deutschland, die Industrie kriselt. Laut aktuellem IFO-Index denken aktuell erstmals wieder Unternehmen, vor allem der chemischen und Metallindustrie, sogar über Entlassungen nach. Wie dringend halten Sie also solche Initiativen wie eine Transformationsagentur in anderen Bundesländern als Rheinland-Pfalz? Wie schnell muss das gehen?
Die Krisenerfahrung, die die Arbeitnehmer in den letzten Jahren gemacht haben, fordern von Ihnen ja eine sehr hohe Flexibilität. Verschärft wird das noch im Falle einer bevorstehenden Entlassung. Das heißt, wenn eine Transformationsagentur geschaffen wird, um auf solche kurzfristigen, aber auch längerfristigen Bedarfe am Arbeitsmarkt mit unterstützend beitragen zu können, wäre das sehr hilfreich.
Das heißt, wie schnell muss es gehen, dass andere Bundesländer da jetzt auch in die Puschen kommen?
Der Bedarf ist da. Wie schnell es gehen muss, hängt ja von den Akteuren vor Ort ab. Aber der Bedarf ist angesichts der Krisen der letzten Jahre, aber auch der langfristigen Änderungen auf jeden Fall sehr hoch.
Sagt Anne Otto vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Die Transformationsagentur in Rheinland-Pfalz könnte ihrer Meinung nach als Vorbild auch für andere Bundesländer dienen. Ohne lange Ankündigung hat er es einfach so getan. Elon Musk hat den kürzlich gekauften Nachrichtendienst Twitter einfach umbenannt in X, auf Deutsch X. Der neue Name steht auch für große Pläne. X soll sowas wie eine Internet-Supermaschine werden. Einkaufen, bezahlen, kommunizieren, alles soll über X gehen. Nur die Internetadresse x.com ist vielleicht ein kleines bisschen anrüchig. Naja, Grund genug aber, Elon Musk auf jeden Fall unseren satirischen Brief der Woche zu schreiben. Und der kommt von Anno Wilhelm.
Lieber Elon Musk, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Fröhlich pfeifend haben Sie in dieser Woche das Twitter-Universum mal eben auf links gedreht. Einfach so, weil Sie es können. Der kleine blaue Twitter-Vogel abgeschafft. Was allerdings bei vielen Nutzern noch nicht angekommen zu sein scheint. Der Musk hat definitiv einen Vogel, schreiben die auf X und kündigen massenhaft an, die Plattform zu verlassen. Twitter ist jetzt X, sonst ändert sich ja doch einiges. Mit X wollen Sie nicht weniger als der Boss auch im Netz sein. Bei Elektroautos und Raketen sind Sie mit Tesla und SpaceX ja schon ein Stück weit gekommen. Schluss mit Twitter heißt auch Schluss mit Twittern, also mit dem Wort Twittern, dem Fachbegriff für verbalen Druckausgleich in maximal 280 Zeichen. Wer Frust schiebt oder US-Präsident werden will, konnte das bisher in Höchstgeschwindigkeit twittern. Das Schreiben und Posten geht ja erstmal unverändert weiter, aber wie heißt diese Tätigkeit jetzt, wenn nicht mehr twittern? Heißt das irgendwie Xen? Werden Twitter-Nutzer von nun an, und bitte jetzt sehr präzise hinhören, liebe Mütter von pubertierenden Söhnen, werden Twitter-Nutzer jetzt zu Xern? Was machen Sie, lieber Elon Musk, wenn sich der Rauch verzieht? Wenn das schwarze X statt des blauen Vogels auf der jetzt ehemaligen Twitter-Seite Gewohnheit geworden ist? Was fordert Sie noch heraus? Was erzeugt vor allen Dingen Aufmerksamkeit? Wie wäre es damit, auch noch Tesla umzubenennen? Sie haben offenbar eine Schwäche für einzelne Buchstaben am Ende des Alphabets. Vor dem X kommen die Buchstaben V und W. Vielleicht ließe sich daraus ja ein hübscher neuer Name für Ihren E-Auto-Konzern zaubern. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Arno Wilhelm.
SWR1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Michael Felser. An ihn kommt die erste Frage von Antje aus Altensteig. Sie schreibt, meine 17-jährige Tochter macht eine Ausbildung zur Optikerin. Sie arbeitet Montag bis Samstag und hat donnerstags ihren freien Tag. Wenn sie jetzt eine Woche Urlaub möchte, werden ihr 6 Tage Urlaub abgezogen, obwohl sie ja nur 5 Tage in der Woche arbeitet. Ist das rechtens? Tja, Antje, unser Arbeitsrechtler Michael Felser befürchtet, ja, das könnte korrekt sein, denn der Urlaubsanspruch, der gilt demnach für 25 Werktage und eine Woche hat 6 Werktage, unabhängig von der Zahl der konkreten Arbeitstage.
Also Auszubildende haben ja einen höheren Mindesturlaubsanspruch als der normale Arbeitnehmer. Wegen des Alters der Tochter wären es hier mindestens 25 Werktage. Das heißt, das wären 4 Wochen und ein Tag Urlaub. Ich vermute, dass hier das Problem liegen könnte, dass praktisch diese Umrechnung von Arbeitstagen auf Werktage so aussieht, als ob es nicht passt. Aber dass am Ende, und das ist entscheidend, der Urlaub 4 Wochen und einen Arbeitstag sind. Und wenn das am Ende gewährleistet ist, dann ist es nur ein Umrechnungsproblem und keine zu niedrige Gewährung von Urlaub.
Die nächste Frage hat uns anonym erreicht, da kann ich aber mit meinen rund 2 Metern Größe gut mitfühlen. Es geht nämlich um ein zu kleines Auto. Ich muss mindestens 150 Mal am Tag in mein Fahrzeug ein- und aussteigen, steht hier. Kann mein Arbeitgeber von mir verlangen, dass ich mit einem Fahrzeug fahren soll, dessen Innenraum zu klein bzw. zu eng für mich ist?
Grundsätzlich bestimmt natürlich der Arbeitgeber, welche Fahrzeuge angeschafft werden. Andererseits muss man natürlich auch sagen, kein Arbeitnehmer muss seine Gesundheit für seinen Job aufs Spiel setzen. Wenn also das Fahrzeug wegen der vielen Ein- und Aussteigen nicht geeignet ist oder man selber gesundheitliche Vorschädigungen hat, Rücken, was auch immer, und das ärztlich attestiert bekommt, dass das Auto also nicht geeignet ist oder dass gesundheitliche Schäden durch dieses Fahrzeug in Verbindung mit den konkreten Belastungen zu erwarten sind, dann muss der Arbeitgeber natürlich eine Lösung suchen. Die kann in einem größeren Auto bestehen, die kann aber auch darin bestehen, dass man sagt, okay, ich weise dir eine andere Stelle zu. Ja, im Zweifel könnte es sogar so sein, wenn es keine Behinderung vorliegt, dann sind höhere Anforderungen für den Arbeitgeber. Dass der Arbeitgeber sagt, ja, dann ist der Job nicht für dich geeignet, dann könnte auch eine Kündigung drohen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Wer ein E-Auto möchte, der muss sich vor der Anschaffung gut überlegen, wo das Auto regelmäßig geladen werden kann. Ein Problem ist das vor allem für Menschen, die keine eigene Wallbox, also Ladestation, haben. Ja, und beim Nachbarnladen geht halt auch nicht einfach so. Irgendwie muss ja der Strom dann auch untereinander abgerechnet werden. Wallboxen teilen und die Abrechnung einfach machen, das ist aber genau die Idee eines Startups aus Baden-Württemberg, das wir jetzt vorstellen. Wolfgang Brauer hat es besucht und festgestellt, die Idee ist für Geschäfte offenbar auch attraktiv.
Ladekabel ins E-Auto stecken, QR-Code an der Ladestation mit dem Smartphone scannen. Und schon fließt der Strom. Beinahe so einfach können Gäste auf dem Parkplatz des Hotels Traube in Neuffen ihre E-Autos laden. Das ist nicht selbstverständlich, weiß Hotelinhaberin Ina Spring. Viele andere Ladeterminals funktionieren nur mit Kundenkarten oder nicht mit Kreditkarten. Gerade ausländische Gäste hätten in Deutschland deswegen oft Probleme.
Wir haben inzwischen einige Gäste, die auf dem Weg zum Urlaub nach Niederlande, Italien zum Beispiel, bei uns einen Stopp machen. Wenn sie uns öfters schon kennen, kommen sie mal gern vorbei und essen hier eine Kleinigkeit, sind 2 Stunden hier und laden dann eben auch schön bei uns ihr Auto auf.
Auch Geschäftsreisende nutzen den Ladeservice häufig. Durch die smarte Lösung können Gäste sich selbst an der Ladestation freischalten, erklärt Ehemann Alexander Spring.
Für uns war das ganze Thema auch, wie kann er das Auto laden, ohne dass Personal oder die Rezeption besetzt werden muss. Jetzt ist es möglich, auch nachts anreisen, über das Handy sich einzuchecken und den Ladevorgang zu starten.
Abgerechnet wird dann über die Hotel- oder Restaurantrechnung. E-Autos laden einfach machen. Das ist das Ziel des Startups ChargeIQ aus Leinfelden-Echterdingen, das die App und Verwaltungssoftware zur Ladestation am Hotel Traube entwickelt hat. Mehrere hundert Ladesäulen sind schon mit der Software des Startups ausgerüstet. Nicht nur in Baden-Württemberg und Deutschland, sondern auch in Österreich, Italien und Dänemark. Einer der beiden Gründer ist Stefan Dengler.
Was wir genau machen ist, wir bauen eine Software, die den Betrieb von Ladeinfrastruktur ermöglicht. Sprich, der Betreiber kann bestimmen, wer wann zu welchem Preis einen Ladepunkt nutzt. Ich habe Kunden, ich habe Gäste, ich habe Mandanten. Wir bieten den Ladepunkt unseren Betreibern so an, dass die diesen praktisch weiter verkaufen können.
Und mit dem Verkauf von Ladung über ihre Säulen sogar Geld verdienen können. Auch Privatleute können ihre Ladepunkte so zum Beispiel auch für E-Autos anderer bereitstellen. Oder in einem Mehrfamilienhaus können mehrere Mieter die gleiche Wallbox nutzen. Den Preis für den Strom legt dabei jeweils der Besitzer der Wallbox fest. Die Software selbst hat sich Volker Fricke ausgedacht. Der 66-jährige Mitgründer hat früher bei IBM gearbeitet.
Ich bin ja selbst begeisterter Elektroautofahrer und habe den Stefan Dengler auf Veranstaltungen zu Startup-Events kennengelernt und genau gesehen, das passt gut zusammen, ergänzt sich gut von der kaufmännischen Seite, ich mehr von der technischen Seite, das Startup da voranzubringen.
Im Moment beschäftigt Charge IQ 9 Mitarbeiter. Auch wenn das junge Unternehmen merkt, dass die Autoindustrie derzeit schwächelt und mit der Lieferung von E-Autos und Ladesäulen gar nicht nachkommt, setzt es auf den langfristigen Erfolg der Stromer.
Ich sehe auch für uns als Firma großes Wachstumspotenzial. Das heißt, neben Deutschland auch, dass wir weiter in Europa expandieren und dass wir eine riesengroße Anzahl von Ladepunkten, die es in den nächsten Jahren gibt, mit unserer Charge IQ-Lösung dann betreiben können.
Wallboxen einfach teilen, das ist der Plan eines Startups aus Leinfelden, Echterdingen. Wolfgang Brauer war für uns dort. Und das war SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
SWR1 Arbeitsplatz.